have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche mehrfach aktuell einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und boy, oh boy, was haben wir da heute Nacht wieder gesehen, wie ihr es gewohnt seid in den letzten Wochen. Eine Analyse, eine kleine, aber feine, zu Spiel 6 der NBA Finals. Die Indiana Pacers schlagen die Oklahoma City Thunder am Ende mit 108-91, was nach im Grunde einem kompletten Viertel Garbage Time aber gar nicht mehr so wild klingt, wie es tatsächlich war über weite Strecken dieser Partie. Die Pacers hören nicht auf, uns positiv zu überraschen. Die Thunder in meinen Augen haben uns sehr negativ überrascht heute Nacht. Und all das wollen wir natürlich unter die Lupe nehmen für euch. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti, mir virtuell gegenüber der Mann, der mir immer virtuell gegenüber sitzt. Und zwar sehr, sehr häufig in letzter Zeit. Und da bin ich natürlich unendlich dankbar und froh drum. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Bist du auch so gehypt wie ich, dass die NBA-Saison noch nicht zu Ende ist? Oder hättest du gesagt, ach komm, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen?
Ah nee, also langsam habe ich keinen Bock mehr.
So ja, vor allem reicht,
jetzt hier. Also es ist ja wirklich, sehr wirklich lausiger Basketball, den wir hier sehen in den Finals. Das, weißt du, ich bin halt eher ein Fan von großen Märkten und von alternden Superstars und deswegen geben mir die Finals aktuell nicht so viel. Aber hey, was will man machen? So ein Spiel 7 nehme ich natürlich mit. Mit dem Risiko, dir jetzt gleich einen deiner Facts wegzuschnappen. Es wird das erste Game 7, das wir bekommen werden in der Nacht von Sonntag auf Montag, seit 2016. Da hat so ein Dude mit Cleveland hat da gewonnen am Ende gegen Golden State. Erinnere ich mich dunkel. Und es ist erst das 10. oder habe ich jetzt hier falsch durchgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doch, das 10. Game 7 in einem NBA Finals Duell, das wir sehen werden. 2016 Cleveland, 2013 Spurs Heat, 2010 Celtics Lakers, 2005 Pistons Spurs. Das waren die einzigen jetzt hier in diesem Jahrtausend.
Die einzigen vier in den letzten 30 Jahren.
Yes, yes. 94, 88, 84, 78 und 1974, das allererste Finals Game 7, Milwaukee gegen Boston damals, wo ja wahrscheinlich, jetzt wo ich das so laut ausspreche, die Conferences noch anders aufgeteilt waren, sonst könnten ja Milwaukee und Boston nicht in den Finals gemeinsam antreten. Mhm. 74, das war das Kareem-Oscar-Team wahrscheinlich, oder? Das war bevor Kareem zu den Lakers gewechselt ist.
Ich denke doch.
Naja, es wird historisch, so oder so. Und wir werden jetzt erstmal besprechen, wie es dazu kommen konnte. Ja, wir haben gerade im Off schon gesagt, wir wollen ein bisschen das so aufteilen, dass wir darüber sprechen, was die Pacers gut gemacht haben und was die Thunder schlecht gemacht haben auf der anderen Seite. Und da gibt es einige Punkte. Also ich muss wirklich sagen, ich war ja einer der größeren Thunder-Believer-slash-Fans in den letzten Wochen. Das heute Nacht, das hat mich schon sehr enttäuscht. Und auf der anderen Seite haben natürlich die Pacers wie immer begeistert. Unser aller Lord and Savior TJ McConnell hat abgeliefert und so weiter und so fort. Es gibt viel zu besprechen, Julius. Aber erstmal noch kurz die Frage, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich bin heute früh dann aufgewacht, beziehungsweise wurde geweckt. Ich weiß gar nicht mehr von welchem. Der beiden Hunde, einer war es auf jeden Fall, die mich geweckt hat um 5.30 Uhr. Und ich habe auf mein Handy geguckt, habe direkt die NBA-App geöffnet und habe gesagt, yes, yes, Game 7, Baby, Game 7, Baby. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass die NBA-Saison noch weitergeht. Ich bin sehr, sehr glücklich, das dritte Game 7 zu erleben, seitdem ich interessiert bin an der NBA und das zweite NBA Finals Game 7, seitdem ich wirklich hardcore NBA-Fan bin. Und ich bin sehr froh, das allererste NBA Finals Game 7 als neutraler Fan zu genießen, denn ich bin damals gut gealtert am 19. Juni 2016, also gestern vor 9 Jahren. Ich bin generell sehr gealtert, weil der Sommer von 2016, da sind viele Substanzen in meinem Körper gelandet, die dann nicht hätten drin landen dürfen. Aber dieses Game 7.
Da warst du doch noch minderjährig, Julius. Was verstehst du?
Da war ich nicht minderjährig. Da bin ich volljährig geworden, da bin ich zum Mann geworden. Jedenfalls, der Sommer 2016, ein sehr, sehr guter, wir haben es in diesem Podcast auch schon das eine oder andere Mal gesagt gehabt. Und dieser 19. Juni war einer der besseren Tage abends noch Springsteen gesehen in Berlin, dann nach Hause gerast, beziehungsweise natürlich nicht ich, sondern mein Dad, und dann das Spiel live verfolgt. Und das natürlich aus einer Perspektive von einem absoluten Hardcore-Fan ist so ein Game 7 auch noch in den NBA Finals, wo es dann 89-89 steht, anderthalb Minuten vor Schluss. Ich glaube, aufgeregter kann man nicht sein. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt übermorgen in der Nacht von Sonntag auf Montag als neutraler Fan zu genießen, und kann es kaum erwarten, jetzt hier auch in die Analyse reinzugehen. Wir müssen das einfach mal nutzen. Ich finde es generell ziemlich cool, dass wir, muss man uns jetzt einfach auch mal selber loben, diese Finals-Analysen immer wieder so ein bisschen anders aufbauen. Dass wir mal Analysen haben, wo wir sagen, okay, gut, hier starten wir und reden über Offense des einen Teams und dann reden wir über die andere Seite des Parketts. Dann gibt's Folgen, ich glaube, die eine hatten wir ja irgendwie drei geteilt und hatten über Adjustments geredet und einen Ausblick gegeben. Und jedenfalls, keine Ahnung, wie auch immer. Und heute bauen wir es halt mal ein bisschen so auf und sagen, das hat das eine Team gut gemacht, das andere Team schlecht gemacht, weil es noch nicht so viele Spiele gab in dieser Serie, wo man das so sehr aufteilen konnte. Wenn wir uns zurückerinnern an die ersten fünf Spiele, bis auf eines, kann man actually sagen, beide Teams haben in den Spielen sehr guten Basketball gespielt. Ein Team war halt einfach besser oder hatte mehr Glück in einem entscheidenden Moment oder was auch immer. Aber dass wir jetzt wirklich mal ein Spiel haben, wo ein Team überragt hat und das andere nicht überragt hat, sondern absolut grauenhaft war, da müssen wir das mal nutzen und wollen jetzt ein wenig darüber reden, was denn die Pacers gut gemacht haben, was OKC schlecht gemacht hat. Ich habe jetzt nicht wie sonst immer haufenweise Facts mitgebracht, die ich jetzt hier am Anfang vortrage, sondern so zwei, drei kleinere, die sich aber eher anbieten, wenn wir über die spezifischen Aspekte dieses Games reden. Vielleicht angefangen mit ein paar Stats, mit einem Blick auf den Boxscore, 108-91 endete das Game für die Indiana Pacers. Du hast gerade schon angesprochen, letzte Viertel war Garbage Time. Bei den Pacers war es mal wieder
bei den Pacers noch nicht Garbage Time. Das hat mich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das hat mich mal wieder sehr aufgeregt. Es macht mich verrückt, wenn Teams, also es war jetzt keine super lange Zeitspanne, aber es war dann noch so eine Minute ungefähr. Die Thunder, Mark Degnaud, hat direkt die weiße Fahne gehisst zu Beginn des vierten Viertels. Und dann musst du doch in dem Moment, in dem du das merkst, entweder sogar Timeout, scheiß drauf, oder wenigstens beim nächsten Mal, wenn der Ball im Aus ist. Die Pacers hatten dann locker noch ein, zwei Minuten Siakam drauf, Neesmith drauf, mit Toppin und McConnell ihre beiden wichtigsten Bankspieler und dann halt Ben Shepard noch. Oh, da kriege ich immer richtig, da habe ich wirklich Angst, dass die Basketballgötter das bestrafen und dann sich irgendjemand einen Bänderriss holt oder so. Aber sorry, das nur am Rande.
Ja, bei den Pacers 6 Spieler in Double Digits gewesen. Neesmith mit 10, Siakam 16, 17 für Nembhard, 14 für Halliburton, 20 für Toppin bei 4 von 7 Dreiern. Und TJ McConnell hast du schon vorher gelobt gehabt. Am Ende mit 12 Punkten. Das war eine Teamleistung aus dem Lehrbuch. Während bei den Oklahoma City Thunder nichts gegen SGA. Nur 21 Punkte, 8 Turnover bei gerade mal 2 Assists. J-Dub konnte nicht an seine überragenden Leistungen bisher in dieser Serie anknüpfen, nur 16 Punkte, minus 40 gewesen in seinen 26 Minuten. Hartenstein mit 10 Punkten und Isaiah Joe 11, das waren die einzigen beiden, die abgesehen von dem Duo noch zweistellig punkten konnten. Holmgren nur 4 Punkte bei 2 von 9. Doll traf nur einen seiner 5 aus dem Feld, 3 Pünktchen. Caruso 0, Wallace nur 2 Punkte. Da kam nicht viel von der Bank und nicht viel von den Stars. Womit möchtest du anfangen? Wollen wir mit der Pacers-Seite anfangen oder wollen wir mit der OKC-Seite anfangen? Wir hatten es vorher gesagt, bevor wir hier auf Record gedrückt haben. Du hast ziemlich viel Kritik zu OKC mitgebracht. Ich habe auf deiner Seite ziemlich viel Lob für die Pacers mitgebracht. Womit möchtest du gerne anfangen?
Lass uns gerne gleich mit den Pacers anfangen. Aber ich habe erstmal Lob mitgebracht, wenn du das Wort Lob, das Stichwort Lob schon ansprichst. Für unsere neuen Supporter, Julius, liebe Leute. Es ist wirklich crazy, was da abgegangen ist in letzter Zeit. Die Rabattaktion auf unserem Patreon kommt richtig, richtig gut an bei euch. Wir haben jetzt auch in unseren Stories und auf Social Media immer mal wieder unseren Dank ausgesprochen. Und deswegen an dieser Stelle ganz, ganz kurz, bevor wir reinstarten, ins Eingemachte. Von Herzen vielen, vielen, vielen Dank an alle, die jetzt in den elitären, erlauchten Kreis der Supporter dazu gestoßen sind in den letzten Tagen. Wir freuen uns riesig, dass der Grind, den wir gerade hier aufs Parkett legen, so gut ankommt bei euch, dass ihr das wertschätzt, dass der Content euch unterhält und vielleicht hier und da auch sogar ein bisschen schlauer macht, was Basketball angeht. Das ist alles, was wir wollten von Tag 1 an mit diesem Podcast-Projekt. Und es ist super schön zu sehen, dass sich das die letzten Tage in dieser Form auszahlt. Und anhängend daran, wir wissen inzwischen, wie lange unsere Rabattaktion, die ich gerade angesprochen habe, dauern wird. Nämlich, wir haben uns jetzt festgelegt, Montag 12 Uhr. Wir haben von Anfang an gesagt, Rabattaktion so lange wie die Finals andauern. Da haben natürlich wir und auch vor allem ihr natürlich, weil ihr da ordentlich sparen könnt aktuell, Glück gehabt, dass das jetzt hier über 7 gehen wird. In der Nacht von Sonntag auf Montag Game 7 und dann lassen wir am Montag das noch ein paar Stündchen laufen. Bis Montag 12 Uhr könnt ihr noch zuschlagen und könnt mit dem Code FINALS, alles in Großbuchstaben, haben wir euch natürlich auch ebenso wie den Link zum Patreon, patreon.com/doublestepback, in die Folgenbeschreibung gepackt. Da könnt ihr 50% sparen, entweder auf euren ersten Monat oder sogar, wenn ihr euch direkt für ein Jahresabo entscheidet, auf euer komplettes erstes Jahr. Kommt rüber, wir haben gerade vor der Folge schon ein bisschen besprochen, wie unser Fahrplan für nächste Woche aussehen wird und das können wir schon mal spoilern. Er ist voll, es steht bald mal wieder ein Supporter-Mailbag an für die mindestens Star-Supporter, aber auch die Rollenspieler-Supporter werden auf ihre Kosten kommen. Wir wollen die Finals recappen, der Draft steht an, dann geht's ja auch schon richtig schnell Richtung Free Agency. Wer weiß, wenn ein Kevin Durant Trade droppt, dann könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir beiden Süßen uns mal schnell spontan vors Mic setzen und dafür Supporter irgendwas raushauen. Also, schaut da gerne vorbei. Wir sind super, super dankbar die letzten Tage und würden uns natürlich riesig freuen, wenn das Ganze so weitergeht.
Yes, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Fangen wir mit den Indiana Pacers an. Was haben die Pacers gut gemacht? Warum haben sie dieses Spiel für sich entscheiden können?
Okay, was haben sie gut gemacht? TJ McConnell und Obi Toppin waren effing Baller von der Bank. So, das ist, glaube ich, eine der großen Sachen, die man ansprechen muss erstmal. Das werden wir sicherlich gleich tun. Das große taktische Adjustment war, dass man aufgehört hat, also nicht aufgehört hat, aber dass man die Anzahl an Possessions und die Male, in denen man diese klassische, wie wir ja sie von ihnen kennen in den letzten Wochen, Full Court Pressure Defense gespielt hat, das hat man drastisch runtergeschraubt. Das ist gleichzeitig einer meiner größten Kritikpunkte an den Thunder, weil ich mir nicht so richtig erklären kann, warum die Thunder sich dermaßen davon haben aus dem Konzept bringen lassen. Aber bleiben wir erstmal auf der Pacers Seite. Viel weniger Full Court Pressure. Dafür eine viel höhere Intensität und viel höhere, ja, wie soll man das beschreiben? Locked-in-ness. Also im Halbfeld. Die Räume wurden eng gemacht. Die Help-Defense war auf einem ganz, ganz krassen, guten Niveau. Man hat das Pick-and-Roll stark verteidigt auf verschiedene Arten und Weisen. Also man hat im Prinzip diese Energie, die man sich gespart hat oder die man sparen wollte, durch weniger Full-Court-Pressure, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass die Thunder, wie wir ja in den letzten Spielen Schritt für Schritt besprochen haben, einfach immer bessere Gegenmittel gefunden haben, was dann unter anderem dazu geführt hat, dass halt J-Dub und Shay immer wieder mit Schwung in die Zone ziehen konnten, was einer der Gründe war, dass J-Dub so ein Monster-Game hatte in Spiel 5. Und dann haben sich die Pacers gedacht, okay, dann gehen wir jetzt halt wieder ein bisschen weg davon und konzentrieren uns eher darauf, im Halbfeld dann sehr, sehr viel Druck auszuüben auf die Ballhändler und dass unsere Help-Rotationen passen. Und das hat halt, du hast die 8 Turnover von SGA unter anderem schon angesprochen. Insgesamt waren es 21 Turnover auf Seiten der Thunder. Ich kann mal kurz gucken, wie viele das zum Beispiel. Es waren 7 im zweiten Viertel und 4 im dritten Viertel, also allein da insgesamt 11. Es waren 5 im ersten Viertel, würde ich vermuten, dass die meisten da Richtung Ende kamen. Also diese Phase, in der die Thunder dann ihre Führung ein bisschen aus der Hand gegeben haben, beziehungsweise in dem die Pacers es geschafft haben, die anfänglichen Schwierigkeiten wieder auszumerzen, war das halt ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Erfolg, dass man einen Turnover nach dem anderen forciert hat, dann wiederum in Transition gekommen ist. Also so ein bisschen die Thunder mit ihren eigenen Waffen geschlagen hat, kann man fast schon sagen.
Auf jeden Fall, das ist das ganz große Adjustment in diesem Spiel 6 gewesen von Rick Carlisle und seiner Truppe, diese Full-Court-Pressure, die wir von den Pacers und auch den Thunder in dieser Serie bisher gesehen haben, war für beide Teams sicherlich bis hierhin ein Schlüssel zum Erfolg, aber zwei Sachen dazu. Erstens, im Verlauf einer Serie und zu diesem Zeitpunkt der Saison, und es gibt kaum einen späteren Zeitpunkt in der Saison als ein Spiel 6 der NBA Finals, da wird's dann auch langsam eng mit den Kräften. Ja, es sind immer zwei komplette Off-Days zwischen jedem Spiel, bis auf ein einziges Mal, da war nur ein Tag zwischendurch. Es ist schon Regenerationszeit da, aber der Tank ist leer zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und gerade in dem Verlauf der Serie, die jetzt dann noch in den 7. Spiel geht, muss man gucken, okay, wie können wir eventuell die Kraft uns einteilen, uns sparen? Wo können wir ein wenig unsere Reserven wieder auffüllen? Wo können wir vielleicht die Reserven, die wir dadurch sparen, wieder einsetzen? Und wie können wir ein bisschen gucken, dass wir hier nicht in eine Situation kommen, wo uns die Puste ausgeht? Und der zweite Punkt, immer das Gleiche zu machen, und das predigen wir immer wieder, muss auch nicht unbedingt immer der richtige Weg sein. Und es gibt nicht diese eine richtige Methode. Wir reden immer über Full Court Pressure, als wäre das genial. Und wenn es klappt, sieht es auch immer gut aus. Und du kannst Turnover erzwingen und du zwingst den Ballhändler, der ja meistens dann auch der beste offensive Spieler ist, wie jetzt im Fall von SGA auch, dazu schon heftig arbeiten zu müssen, um überhaupt in die Mittellinie zu kommen. Man kommt später in die Sets rein. Du kommst halt erst mit 16, 17 Sekunden über die Mittellinie und nicht schon mit 20, 21, was dann wieder Auswirkungen darauf hat, wie viel Zeit du im Halbfeld noch hast für den Angriff. Also alles schöne, große Vorteile. Aber dieses sechste Spiel hat mal wieder verdeutlicht, es ist nicht black and white. Es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern es gibt Phasen in einer Serie, Situationen, Gegner, was auch immer, in denen eine Taktik gut funktioniert. Und dann gibt's auch wieder Phasen und Situationen und Momente, in denen man dann wieder davon weggehen kann. Und meistens hast du eine Situation, wo der Überraschungseffekt und den Gegner vor eine Herausforderung stellen, mit der er jetzt nicht gerechnet hat, auf die er nicht so vorbereitet ist, schon wert. Und in diesem Fall von Spiel 6 konnte man ganz klar sehen, die Thunder waren nicht darauf vorbereitet, dass die Full-Court-Pressure der Pacers auf einmal aufgehört hat. In den Spielen 1 bis 5 war die durchschnittliche Pick-up-Distance, also wo der Ballhändler der Thunder angegangen wurde, beziehungsweise die Entfernung vom eigenen Korb, Korb der Pacers, waren 56,9 Feet. Man könnte jetzt ausrichten, wie viele Meter das sind. Ich glaube, ein Feet sind 30 Zentimeter, ein Foot Long Sub 30 Zentimeter, also sind 56,9. Was ist denn das
17,34.
Irgendwie sowas. Meter. Und die Average Pickup Distance für die Pacers am defensiven Ende Spiel 6 waren 41,4. Also 15 Feet Unterschied, was 4,5 Meter sind. Und das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Die Thunder haben im Verlauf der Serie kluge Adjustments gegen die Full Court Pressure gefunden. Wir haben Ballscreens in der eigenen Hälfte gesehen. Wir haben gesehen, wie jemand anderes als Shea den Ball vorträgt. All solche Sachen. Und dass diese Adjustments jetzt dann hinfällig waren, weil die Pacers von dieser Taktik weggegangen sind, war ein ganz, ganz großer Vorteil. So, du hast Kraft gespart, die du dann nutzen konntest, um im Halbfeld druckvoller zu verteidigen. Das Parkett ist auch kleiner geworden. Dadurch, dass du halt Full Court Pressure gespielt hast und die Thunder darauf geantwortet haben mit Ballscreens und Actions schon in der eigenen Hälfte, ziehst du das Parkett ultra weit auseinander. Und dadurch, dass du aber jetzt deutlich später erst anfängst, aggressiv zu verteidigen, ist das Parkett kleiner und das hilft dir, dass du deine Defense setten kannst, dass du den Korb besser beschützen kannst, dass die Laufwege, der Help Defender und die Rotations kleiner sind. Also Sachen, die gut funktionieren. Und in der Situation hat es halt funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass Full Court Pressure richtig ist und das andere falsch. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Pacers die Serie jetzt schon für sich hätten entschieden, wenn sie einfach die ganze Zeit so verteidigt hätten wie jetzt. Also das darf man auch nicht irgendwie missverstehen und sagen, ja gut, warum haben sie denn nicht von Anfang an so verteidigt mit so einem späten Pickup, mit Situationen, wo du halt keine Full-Court-Pressure spielst, sondern die Full-Court-Pressure hat ihren Zweck erfüllt in dieser Serie. Die Thunder haben geantwortet, wie das gute Teams machen. Und jetzt gehst du halt weg von der Taktik und jetzt erfüllt eine andere Taktik ihren Zweck. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie das funktioniert dann im 7. Spiel. Was aber auf jeden Fall sehr gut funktioniert, ist, dass man sich die Kraft, die man gespart hat, durch diese Full-Court-Pressure aufgehoben hat, durch sehr aggressive, sehr druckvolle Halbfeld-Defense. Parkett immer wieder klein gemacht. Man hat den Fokus auf Rim Protection gelegt. Man hat immer wieder mehrere Help-Defender reingeschickt. Man hat immer wieder auch überraschende Double-Teams und schnelle Double-Teams gegen J-Dub und vor allem SGA gesehen. Und man hat die Rebounding-Duelle gewonnen. Man hat die 50-50-Bälle gewonnen. Und man hat die Thunder mit ihren eigenen Waffen geschlagen, wie du es sehr, sehr schön formuliert hast. Man hat genauso gespielt, wie es die Thunder gerne machen. Und die Stärken der Thunder, die 50-50-Bälle zu gewinnen, die Loose-Balls auf dem Parkett immer umherzufliegen, auf den Boden zu gehen, nach Bällen zu diven, all solche Sachen hat man besser gemacht als das Team, was eigentlich am besten darin ist. Und die einzige Schlussfolgerung, die ich habe dahingehend, ist, dass die Pacers ordentlich Holy gesoffen haben vor dem Spiel, weil anders kannst du halt nicht so auftreten. Leute, wir hatten es das ein oder andere Mal gesagt, habt in letzter Zeit gar nicht mal so oft, weshalb es uns umso mehr freut, dass der Juni bisher der beste Holy-Monat der Double Stepback-Community ist und das, obwohl es gar nicht mal große Neukunden gibt oder Leute, die das erste Mal bestellt haben, weil wir haben ja halt auch nicht wirklich drüber geredet, aber vor allem die Bestandskunden haben echt abgeliefert und Leute, die bereits Holy bestellt haben vorher über Double Stepback, haben das im Juni kräftig wiedergemacht. Es gab vor wenigen Tagen einen Launch, da wurden 3 Holy Cocktails auf den Markt gebracht. Bei 2 war es das Comeback. Einer ist komplett neu mit Ananas und Kokos. Richtig, richtig cool, natürlich ohne Alkohol, aber wie wir es kennen, ohne Zucker, mit geilem Gewissen, lecker, preisgünstig. Jede Menge Sommer-Goodies gratis dazu, so wie das bei jeder Holy-Aktion der Fall ist. Und es werden 10 Traumreisen im Wert von je 2.500 Euro unter allen Bestellungen verlost. Wir haben euch auch hier nochmal die Infos, unsere beiden Rabattcodes für Neu- und Bestandskunden, die Infos zu der Aktion, den ganzen Rahmen auch von der Zeit her, wie lange das läuft, unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Checkt's gerne aus. Ich finde diese Holy Energy Cocktails sehr, sehr nice, perfekt für den Sommer. Und wir können ja jedem nur empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Und natürlich vielen, vielen Dank, dass hier der Support in den letzten Wochen so geil ist, dass wirklich Leute Supporter werden, dass Leute über unseren Link bei Holy bestellen, dass bei NordVPN bestellt habt. Ich hoffe, dass es hier nicht zu viel Werbung ist und dass das jetzt hier nicht irgendwelchen Leuten vom Kopf stößt, aber das muss leider alles sein und deswegen freut es uns umso mehr, dass hier von allen Seiten Unterstützung reinkommt, dass wir aktuell auch so viel abreißen können, denn es ist harte Arbeit, hier jede Woche 4 Folgen aufzunehmen, nach jedem Finals Game aufzunehmen. Es ist ja auch nicht das Einzige, was wir machen hier, dieser Podcast. Wir haben ja beide noch Stuff nebenbei und dass wir uns da aktuell so viel Zeit nehmen können für diesen Podcast, geht auch nur, weil der Support kommt, weil die Supporter da sind, weil bei den Kooperationspartnern fleißig bestellt wird und wir daraufhin auch Einnahmen haben. Es geht leider nicht alles mit Likes und netten Kommentaren. Deswegen seht es uns nach. Vielen, vielen Dank für den Support. Und das war auch schon das, was die Pacers sehr, sehr gut gemacht haben. Ich habe noch ein bisschen was zu Halliburton zu sagen. Ich habe noch ein Matchup-Adjustment, aber die Pickup-Distance, die Double-Teams, die Help-Defense und vor allem, dass man um sein Leben gespielt hat und hart gespielt hat, sind die Gründe des Erfolgs der Indiana Pacers in diesem 6. Spiel gewesen.
Definitiv. Und offensiv, lass uns doch gerne kurz über Halliburton sprechen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, das ist eine witzige Anekdote zu diesem Spiel heute Nacht. Ich versuche ja immer, und das ist mir jetzt während den Finals auch sehr gut gelungen, ungespoilert zu bleiben, bevor ich mir die Games dann morgens angucke. Und ich dachte, das wäre mir nicht gelungen. Ich habe heute Morgen in meinem Schlafzimmer geschlafen, logischerweise, und im Sommer ist es da sehr, sehr schwierig, gut zu schlafen da oben, weil es halt super heiß ist. Deswegen, wenn es warmer ist, lasse ich mein Dachfenster offen, was dann leider dazu führt, dass ich irgendwann um 5, 6, 6:30, whatever, aufwache und das Dachfenster zumachen muss. Das ist aber ein Trade-off, den ich leider eingehen muss. Jetzt habe ich auf mein Handy geguckt um 6.40 Uhr oder was und habe einfach nur eine Push-Benachrichtigung gesehen, ein Tweet von Shams bezüglich der Halliburton-Verletzung. Also irgendwie so nach dem Motto, die Ärzte hätten ihm gesagt, das wäre eine mehrwöchige Verletzung. Und dann habe ich es sofort wieder zugemacht und habe gesagt, scheiße, okay, gespoilert. Weil normalerweise kommen ja diese Verletzungsstories irgendwie, ja, eigentlich wäre er mehrere Wochen raus gewesen, aber er hat sich jetzt hier nochmal durchgekämpft und so. Das kommt ja oftmals dann nach den Finals oder halt nach dem Ausscheiden dieses Teams. Und dann dachte ich mir, okay, Thunder haben gewonnen. So, dann gucke ich mir das jetzt halt noch an. Was dazu geführt hat, aber letztendlich, es war halt gar nicht so. Also der Tweet, hey Julius, die Thunder haben nicht gewonnen heute Nacht. Hast du das gehört? Der Tweet war halt vor dem Game, so nach dem Motto, ja, er spielt eigentlich mehrere Wochen, aber er spielt, let's go. Und ich habe also, am Anfang dachte ich mir dann, Die Pacers sind ja 0 von 8 gestartet und die Thunder waren ganz gut drauf, haben relativ früh, relativ deutlich geführt. Da hast du ja, okay, komm, here we go. Schade, Mensch, wäre eine coole Story gewesen. Game 7 wird wohl nix. Dann haben die Thunder es ziemlich verkackt, wo wir gleich noch dazu kommen. Und die Pacers haben einen geilen Run nach dem anderen gestartet, mit einer geilen Aktion nach der anderen. Und dann war ich so die ganze Zeit, selbst als es irgendwie so 30er Vorsprung war, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja, dann kommt jetzt ein krasses Comeback wahrscheinlich. Ja, heftig, wie kriegen die das denn jetzt noch hin? 30 Punkte im vierten Viertel.
Lol.
Also ich war die ganze Zeit, war ich mit dem Mindset vorm Fernseher, dass die Thunder irgendwie am Ende gewinnen werden. Und dann irgendwann, als dann Jalen Williams auf dem Feld stand, zu Beginn des vierten Viertels, da dachte ich mir dann, okay, vermutlich wird das nichts mehr. Die Pacers haben auch offensiv mit einer unfassbaren Intensität gespielt. Obi Toppin von der Bank haben wir angesprochen, TJ McConnell von der Bank. Irgendwann irgendwann müssen wir einfach eine Sonderfolge über TJ McConnell machen, was dieser Dude abreißt und wie er es abreißt und wie er in seiner Spielweise einfach einzigartig ist in der NBA. Das ist absolut crazy.
Da können wir in unserer Playoff-Learnings-Folge
ja, gerne
ihm ein paar Minuten widmen.
Playoff-Learnings, wie gewinnst du Trade für TJ McConnell? Zwischenzeitlich hat man 45-33 geführt, also die Pacers, wie gesagt, 0-8 gestartet und dann einen zuerst ein 8-0 und dann, also das wurde dann zu einem 13-2 Run. Und dann wurde kurz eingeblendet, largest lead of series, so diese 12-Punkte-Führung, die zwischenzeitliche, war einfach mit 5 Minuten Rest im zweiten Viertel die höchste Führung bis dato der Pacers in dieser Final-Serie. Und dann waren die Pacers so wie Usher, watch this, watch this. Und es kam halt einfach dann noch einiges obendrauf. 20-Punkte-Führung wurde es dann 62-42, 17-2 Run zwischenzeitlich. Dieser Fastbreak Halliburton Spin Pass und dann der das Poster von Pascal Siakam, das war einer der ganz großen Highlights der Finals bislang. Ja, und die Thunder sind halt viertelübergreifend an einer Stelle mal 7 Minuten lang komplett ohne Score geblieben. Da lief einfach gar nichts mehr zusammen. Die Dreierquote der Thunder sieht am Ende gar nicht so kacke aus. 8 von 30, 27%. Das liegt aber hauptsächlich dran, dass in der Garbage-Time Usman Dieng 50%, Jalen Williams 67%, Isaiah Joe 67%. Aber die reguläre Rotation, J-Dub 0 von 4, Chet 0 von 3, Lu Dort 1 von 5, Aaron Wiggins 1 von 4, Shea und Caruso jeweils 0 von 1. Also das hat mal wieder kein Scheunentor haben sie getroffen. Und ich habe noch einen Stat gesehen jetzt am Ende. Aber das ist dann jetzt schon überleitend fast schon zu den Kritiken, zu den Thunder. Also du kannst gleich gerne noch ein paar Worte zu den Pacers verlieren. SGA, Chet und J-Dub hatten in der ersten Halbzeit combined 10 Turnover und 0 Assists. Und das, ja, sagt eigentlich schon so ziemlich alles, wie man dieses Game dann sehr krass aus der Hand gegeben hat. Aber wie gesagt, gleich noch mehr Rant zu den Thunder und zu der Performance von den Thunder. Du hast gesagt, du hast noch ein, zwei kleinere Sachen zu den Pacers. Halliburton, ja, da wollten wir drauf hinaus. Er war angeschlagen, er war verletzt. Ich hatte am Anfang das Gefühl, er überdreht fast schon ein bisschen. Also er wollte auf Teufel komm raus beweisen, dass er da ist. Aber letztendlich überragendes Playmaking-Game. Der ein oder andere Stepback-Dreier ist gefallen. Klar, das waren jetzt nicht die ganz krassen Counting-Stats, aber aus Sicht der Pacers und aus Sicht von Halliburton, dass sie hier dieses Ding gewinnen, mit so viel Rückenwind in Game 7 gehen können und dass Halliburton nur 23 Minuten spielen musste, besser geht's ja nicht. Also absoluter Best Case aus Sicht von Indiana.
Auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz noch zu der Durststrecke der Thunder, die du gerade angesprochen hast, wo sie 7 Minuten nicht gescored haben. Von 1 Minute 46 im zweiten Viertel bis 6 Minuten 57 im dritten Viertel. Das sind ganz genau 6 Minuten 49 ohne Score gewesen, was die längste Durststrecke von irgendeinem Team in den NBA Finals in den letzten 20 Jahren ist. Also nur um das mal ein wenig einzuordnen, wie crazy es ist, 6 Minuten 49 lang in einem NBA Finals Game nicht zu scoren. Das hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben. Auf Platz 2 die 2007er San Antonio Spurs gegen Cleveland, also actually in einer Serie, die sie gesweept haben, scorten sie mal für 6 Minuten 23 nicht. Die Raptors scorten 2019 in Spiel 2 gegen die Warriors mal für 5 Minuten 59 nicht. Und die Warriors 2016 in Spiel 5 gegen Cleveland, eines der LeBron 41-Punkte-Games, scorten für 5 Minuten 38 nicht. Wir haben ein Game sogar in Overtime. Damn! 2015 in Spiel 1, Cleveland zu Gast bei den Warriors, das ist das Game, was Kyrie Irving dann verletzungsbedingt verlassen musste, da scorten die Cavs das letzte Mal mit 32 Sekunden Rest im vierten Viertel und dann erst wieder mit 10 Sekunden Rest in der Overtime. Und da war das Spiel bereits entschieden. Crazy! Also, die Thunder hier auf Rekordjagd, wenn es darum geht, relativ lange nicht zu scoren, aber naja, 6 Minuten 49, das ist schon eine sehr lange Zeit. Kommen wir zu Halliburton noch ganz kurz, beziehungsweise vielleicht davor noch kleineres Adjustment, Siakam an J-Dub endlich gewesen, defensiv, immer mal wieder, also jetzt nicht von Anfang an und das ganze Spiel über, aber dass Pascal Siakam endlich J-Dub übernommen hat über längere Strecken, war etwas, was ja wir gehofft haben, dass wir es mal sehen und eine relativ offensichtliche Änderung, weil J-Dub in dieser Serie machen konnte, was er wollte bisher und Siakam so mehr oder weniger der einzige adäquate J-Dub Defender ist, den die Pacers haben. Von daher auch das ein gutes Adjustment generell Siakam. Wenn er nicht J-Dub verteidigt hat, haben wir ihn viel an Caruso gesehen, was dazu geführt hat, dass er einfach diese ganzen Caruso für Shea Ballscreen switchen konnte und dann SGA verteidigt hat. Also ja, deutlich bessere Usage von Siakam am defensiven Ende, aber zu Halliburton, der sehr gut gespielt hat. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war, dass man vorbereitet war auf seine Verletzung. Er hat sich im letzten Spiel verletzt gehabt und es war offensichtlich und auch sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass er und die Pacers nicht wussten, was sie jetzt machen sollen. So, er hat dann in den Ecken rumgestanden und man hat probiert, ihn trotzdem irgendwie einzusetzen, hat McConnell dann noch für ihn rausgenommen, was kritisiert wurde danach. Und es war klar, dass er nicht wusste, wie er jetzt spielen soll, weil er halt angeschlagen ist und die Pacers wussten nicht richtig, wie sie ihn einsetzen sollen. Und ich fand, da war man einfach in diesem Spiel sehr gut vorbereitet. Man kann diese Verletzung jetzt nicht heilen von heute auf morgen, aber was man machen kann, ist sagen, okay, gut, spiel mal so und so und wir setzen dich so und so ein, damit es einigermaßen funktioniert. Und wir haben es gesehen, wir haben den ein oder anderen Abschluss mit seiner linken Hand gesehen, da war dieser eine Floater dabei, der, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, mit hundertprozentiger Sicherheit ein Floater gewesen wäre, wo er mit rechts abspringt und mit rechts den Abschluss sucht. Das war in dem Fall jetzt nicht so einfach, weil man da den Bereich der Verletzung ein wenig umgehen wollte. Wir hatten Stepbacks dabei, die in Richtung rechts waren und halt nicht in Richtung links. Wir haben immer wieder auch gesehen, dass er in der Transition den Ball sehr schnell abgegeben hat und nicht noch eine ganze Weile damit gedribbelt ist, weil er halt einfach nicht dieses Tempo erreichen konnte. Also ein paar sehr, sehr gute Ideen, die die Pacers und Halliburton sich da haben einfallen lassen, um den Bereich der Verletzung zu umgehen, um ihn trotzdem in die Position zu bringen, hier guten Basketball zu spielen. Wir haben Show and Recover Defense gesehen, weil er halt defensiv jetzt anfälliger ist, als wenn er fit ist. Show and Recover Defense, dass er zurück zu seinen ursprünglichen Matchups switcht, dass man ihn gar nicht erst so oft ran wechseln lassen möchte an den primären Ballhändler der Oklahoma City Thunder. Also ein sehr gutes Tyrese Halliburton Game unter den limitierten Voraussetzungen. Props an ihn und die Pacers, dass man hier so gut es geht, dagegen angegangen ist und ja, sich hat was einfallen lassen gegen diese Verletzung. Das wär's von meiner Seite zu den Indiana Pacers.
Alright, ich guck gerade auf meinen Zettel, ob ich da noch irgendwie was habe. Ben Shepherd, krasser Buzzerbeater, da habe ich mir notiert, sie hören einfach nicht auf. Ich glaube, Siakam hatte auch mal einen Buzzerbeater. Hatten sie zwei Buzzerbeater, glaube ich, sogar, gell?
Drei, Siakam und Shepard.
Wahnsinn. Ja. Wirklich von vorne bis hinten eine ziemlich krasse Leistung der Indiana Pacers. Das wollen wir nicht unter den Tisch kehren. Das haben wir nicht unter den Tisch gekehrt. Wir haben in den letzten Minuten sehr, sehr viele Blumen verteilt. Jetzt ist es an der Zeit für Kritik und da gibt es einige. Ein paar Punkte haben wir gerade schon angerissen. Zwei taktische Geschichten. Ich habe nicht verstanden, warum die Thunder Halliburton so wenig attackiert haben oder so wenig versucht haben, ihn zu attackieren. Wenn der, haben wir immer wieder drüber geredet, Halliburton ist schon lange kein krasses Minus mehr in der Defense, aber auch kein Plus. Und wenn der Superstar deines Gegners dann auch noch eine Wadenzerrung hat und vor dem Spiel rauskommt, dass er da eigentlich mehrere Wochen raus wäre und aber jetzt halt spielt, weil es die Finals sind. Ich finde, man hätte viel, viel krasser Matchup-Hunting betreiben sollen und versuchen sollen, Halliburton in diese Actions zu involvieren. Die Pacers haben einen guten Job gemacht, ihn zu verstecken, aber trotzdem, das war mir ein bisschen zu wenig. Und ich weiß nicht, wir können das von außen nicht einschätzen. Die andere taktische Sache noch kurz. Ich finde, Mark Daigneault hat einen Fehler begangen, als dass er das Too-Big-Lineup in meinen Augen zu spät aufgelöst hat. Das war dann der erste große Run der Pacers, der dazu geführt hat, dass man dieses Spiel aus Thunder-Sicht halt voll aus der Hand gegeben hat, die Führung abgegeben hat und dann relativ schnell, relativ deutlich ins Hintertreffen gelangt ist, weil halt die Pacers nach den Einwechslungen von Shepard, von Obi Toppin, von McConnell, ganz klassisch, Stretch-Out, sie haben das Feld auseinandergezogen, sie haben Turnover generiert und sind umhergeflogen und sind in Transition umhergeflogen und haben einfach mit ihren Five-Out relativ kleinen Lineups, sprich Siakam und Toppin auf den großen Positionen, drei Guards daneben oder eben Neesmith dann noch als Flügel daneben. Da war Geschwindigkeit drin, da war Agilität drin, da war Ball-Pressure drin und da gab es einen Stretch von ein paar Minuten, dass halt die Too-Big-Lineup der Thunder komplett auseinandergenommen wurde. Und ich finde, da hätte Daigneault früher reagieren müssen, hätte früher die Too-Bigs auflösen müssen, Chat auf die 5 und so ein bisschen einfach diese Athletik und Schnelligkeit matchen aus Thunder-Sicht. Das sind zwei taktische Dinge, die mir aufgefallen sind. Und dann halt, ja, diese ganze, du hast es gesagt, die Pacers haben gespielt, als würde ihr Leben davon abhängen. Und die Thunder halt nicht. Ich finde, das hat man wirklich, wir können von außen nicht beurteilen, wie viel lag daran, dass einfach zu wenig im Tank war, dass man kaputt war. Shea hat sehr viel gesettelt. J-Dub hat am Anfang noch sehr oft den Weg zum Korb gesucht, was dann auch der Hauptgrund dafür war, dass man so deutlich geführt hat nach den ersten Minuten. Aber ansonsten so wirklich durch die Bank weg. Kaum jemand hat es geschafft, so einen richtigen Impact zu haben. Shea mit seinen 8 Turnovern und vielen Würfen, für die er irgendwie gesettelt hat. Und ja, da war einfach von vorne bis hinten viel, viel, viel zu wenig. Man hatte das Gefühl, das ist jetzt, wie gesagt, von außen ganz vorsichtig mit solchen Interpretationen und mit solchen irgendwie Körpersprache analysieren. Wir wissen es nicht. Vielleicht war man auch einfach sehr, sehr am Arsch und ist auf dem Zahnfleisch gegangen. Aber man hatte hier heute wirklich das Gefühl, das eine Team spielt um sein Leben und das andere Team hat irgendwo im Hinterkopf, jetzt gehen wir es mal heute ein bisschen ruhiger an und dann haben wir Spiel 7 zu Hause. Das kann funktionieren. Das kann aber auch ordentlich nach hinten losgehen, wenn man jetzt dieses Spiel 7 verlieren sollte am Sonntag.
Ist so. Das ist ja halt die große Frage. Können die Thunder nicht mehr? Oder waren die Thunder so, okay, Game 7, vor allem Schokolade, gewinnen wir eh. Dann ist es uns nicht ganz so wichtig. Die Antwort werden wir vielleicht nie kriegen. Eventuell kommen wir der Antwort ein wenig näher dann in diesem 7. Spiel und wissen, ob dieser Plan aufgeht oder nicht. Zu den Adjustments, die du gerade gut angesprochen hast, habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Vielleicht generell alles, was halt schlecht laufen konnte, lief schlecht. Das ist das niedrigste Offensivrating ihrer Saison in irgendeinem Spiel gewesen. Es ist ihre höchste Turnoverrate der Saison gewesen. Da war an beiden Parketts zu wenig Effort. Man hat zu viele Transition Layups und Dunks der Pacers abgegeben. Man hat nicht wie gewohnt mit der Intensität und Dringlichkeit verteidigt. Und wenn dann halt auch die Dreier nicht fallen, du nichts bekommst von den Rollenspielern und deine beiden Stars auch nicht so abliefern, wie sie es sonst in der Regel machen, während dein Gegner halt überragt und um sein Leben spielt, dann gewinnst du halt so ein Game auch nicht. Shea hatte massive Probleme, was für ihn mittlerweile eher unüblich ist in so einem späten Spiel der Serie. Shea struggelt gerne mal zu Beginn der Serie, aber hat in diesen Playoffs immer wieder gezeigt, wenn sich die Serie dem Ende zu neigen, spielt er seinen besten Basketball. Deswegen war ich überrascht, dass er so schlecht aussah. Er hat zu sehr den Ball dominiert, zu sehr den Flow der Offense weggenommen als Ballstopper, hat zu oft versucht, Dinge zu erzwingen und es auf eigene Faust zu machen, was nicht sein Game ist, war wieder nicht selbstlos genug. Also von 0 Assists in Spiel 4 zu 10 in Spiel 5 und jetzt bist du wieder bei 2 in Spiel 6 bei 8 Turnovern. Das ist schon sehr unüblich und spricht nicht unbedingt für Konstanz und auch nicht unbedingt für SGA, über dessen Saison sich nicht viel Schlechtes sagen lässt. Es ist eine historische Saison, aber was halt auch wieder zeigt, dass er immer noch seine Limitationen hat als Spieler, selbst wenn er jetzt Finals MVP und NBA Champion und Scoring Champ und League MVP, was er alles schon gewonnen hat, dann im Endeffekt werden sollte. Es wird schon immer wieder auch deutlich, dass er noch seine Grenzen auch hat und seine Limitationen hat und noch kein perfekter offensiver Spieler ist. Ja, deswegen, die Thunder hier mit einem, in Anführungszeichen, peinlichen Auftritt in einem Closeout-Game, das hat mich schon sehr überrascht, dass man hier nicht in einem Game 6 der NBA Finals mit der nötigen Intensität, mit dem nötigen Fokus, mit der nötigen Dringlichkeit rangegangen ist. Das war eher so, wenn wir es heute gewinnen, dann cool, wenn nicht, gewinnen wir es halt in Spiel 7. Die Basketballgötter, weiß nicht, ob die das so toll finden. Die Pacers hatten noch nicht ihr eines Game in der Serie, wo jeder Dreier reinfliegt. Am Ende haben sie das in Spiel 7 und dann stehen die Thunder da und ärgern sich, dass sie nicht in Spiel 6 den Sack zugemacht haben und so ein bisschen mit ihrem Essen gespielt haben, was du, glaube ich, nicht machen solltest mit einem Team wie den Indiana Pacers. Das kann alles mal so ein Ausrutschergame gewesen sein. Wir wissen nicht, was in Spiel 7 passiert. Die Thunder können vor heimischer Kulisse ihre Würfe wieder treffen und alles geben, was sie haben. Und SJ und J-Dub können zusammen wieder 70 machen und sie gewinnen dieses Spiel, klar. Es kann auch anders kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das war's von meiner Seite zu OKC.
Ja, noch einmal abschließend, auch das habe ich vorher angerissen. Ich finde, es kann halt nicht sein, dass du dich dermaßen aus dem Konzept bringen lässt von einem rückgängig gemachten Adjustment. Also es war jetzt nicht so, dass die Pacers hier irgendwas ausgepackt haben, was die Thunder noch nie gesehen haben, sondern sie haben einfach nur etwas rückgängig gemacht, was die Thunder bis dato noch nie gesehen hatten, worauf sie sich langsam aber sicher eingestellt haben. Aber dann so dermaßen damit zu strugglen, einfach wieder zurück zu dem zu gehen, was du ja die ganze Saison schon machst, nämlich gegen einigermaßen konventionelle Halbfeld-Defense zu spielen, die natürlich super war und die natürlich mit den ganzen, mit Nail Help und allem drum und dran, was wir jetzt vorher analysiert haben, die war top, wirklich. Ganz, ganz nah dran am Maximum, was man da im Halbfeld defensiv machen kann. Trotzdem, das hat mich schockiert, wirklich. Ich saß teilweise mit offenem Mund da beim 5., 6., 7. Turnover von SGA oder beim nächsten contesteten Midrange-Pull-Up von J-Dub, weil sie keinen besseren Wurf zustande gekriegt haben in den 24 Sekunden. Das war schon erschreckend. Also, wie gesagt, ich war noch nie so pessimistisch, was die Oklahoma City Thunder angeht, wie in diesem Moment. Und das ist halt super ungünstig vor einem Spiel 7 in den NBA Finals.
Da hast du recht.
So, jetzt Butter bei der Fische. Wie geht's aus am Sonntag?
Ja, ich muss mit den Thunder gehen. Ich denke, vor heimischer Kulisse. SGA hat ein Bounceback-Game. Halliburton struggled defensiv. Die Fans bringen's mit über die Ziellinie. Die Würfe fallen immer besser zu Hause für die Thunder. Die Thunder sind ein Team, was massiv anders spielt zu Hause und auswärts. Und sie haben das große Glück jetzt, oder was heißt das große Glück? Sie haben hart dafür gearbeitet, die ganze Saison über, dass sie jetzt in der Situation sind, wo sie ein Spiel vor heimischer Kulisse haben, um eine Championship zu holen. Ich gehe mit OKC, aber ich denke, es wird ein Krimi.
Ich bin wirklich relativ kurz davor zu sagen, die Pacers machen das. Aber ich bin dann doch auch noch rational genug und gehe mit. Ich denke auch, dass die Thunder sich fangen werden, jetzt mit nochmal 2 Tagen Pause, vor heimischer Kulisse. SGA und eventuell auch J-Dub werden Bounceback-Games haben. Und dann gewinnen die Oklahoma City Thunder die Championship in 7. Aber wie gesagt, irgendwo in meinem Herzen schreit auch vieles danach, den Pacers jetzt Stand 10.28 Uhr mehr zu vertrauen. Aber hey, wir werden uns überraschen lassen. Game 7, Baby, ich hab Bock.
Oh yes, ich auch. Also Leute, die Analyse zu Spiel 7 gibt's dann direkt am Morgen. Wir werden das Spiel beide live gucken, werden uns direkt danach an die Aufnahme setzen, werden die direkt danach auch cutten und veröffentlichen. Also die Folge wird dann nicht erst Richtung Mittag kommen, sondern direkt früh, wenn der eine oder andere vielleicht dann auch erst aufsteht. Ich freue mich sehr darauf. Checkt, wie gesagt, unser Supporter-Mall-App, 50% Rabatt auf den ersten Monat oder das erste Jahr. Es haben echt unglaublich viele Leute jetzt das Jahresabo abgeschlossen. Also allein gestern haben, glaube ich, 4 Leute gleich fürs ganze Jahr ein Abo abgeschlossen. Also das freut uns riesig. Checkt, wie gesagt, auch gerne Holy ab. Alle Infos, alle Links, wie ihr uns supporten könnt, euch selber etwas Gutes tun könnt, gibt's unten in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns morgen im Supporter-Feed, wo wir über den Sale der Lakers reden. Jetzt nach einigen Tagen Recherche, wo auch alle Infos jetzt oder mehr Infos jetzt ans Licht gekommen sind und werden einfach mal so ein bisschen einordnen, was dieser Sale bedeutet, was für die Lakers bedeutet, für die Liga bedeutet, die ganzen Hintergründe und so weiter und so fort im Supporter-Feed am morgigen Samstag. Sonntag ist frei, Montag dann die Spiel-7-Analyse und dann haben wir auch ein sattes, volles Programm für die nächste Woche mit Draft, Start-Free-Agency für euch geplant.
Yes, Sir. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen, Leute. Wie gesagt, noch einmal, vielen, vielen Dank für euren krassen Support in den letzten Tagen. Nutzt die Patreon-Rabattaktion in den nächsten Tagen noch aus, wenn ihr Bock habt. Schaut bei Holy vorbei, beides in der Folgenbeschreibung. Und dann hören wir uns am Montag hier im öffentlichen Feed. Und wenn ihr wollt, morgen schon im Supporter-Feed. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.